Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Der 9. November wird auch als Schicksalstag der Deutschen bezeichnet. Denn auf diesen Tag sind ungewöhnlich viele Ereignisse gefallen, die wir mit Fug und Recht als Wendepunkte in der Geschichte bezeichnen können. Dieses Jahr jährt sich zum Beispiel der Fall der Berliner Mauer zum 30. Mal. Und das Gedenken an dieses Jahr, aber auch die Diskussion um Wende und Wiedervereinigung, lassen manchmal ein anderes, sehr wichtiges Ereignis ein bisschen in den Hintergrund geraten, die Pogromnacht. Am 9.11.1938 wurden im ganzen Deutschen Reich Übergriffe gegen jüdische Läden, Synagogen und andere Einrichtungen und gegen Menschen jüdischen Glaubens verübt. Dieses Jahr hat dieser Gedenktag für viele und für mich persönlich auch noch einen ganz besonders bitteren Beigeschmack. Vor einem Monat, am 9. Oktober 2019, da versuchte ein 27-Jähriger in Halle einen Massenmord, muss man sagen, an Juden zu begehen. Und weil er nicht in die Synagoge eindringen konnte, erschoss er wahllos zwei Menschen auf der Straße, die ja zufällig wohl in sein Visier gerieten. So jedenfalls der aktuelle Stand des Wissens dazu. Also, Antisemitismus in Deutschland ist mehr als 80 Jahre nach der Pogromnacht aktuell in Deutschland. Immer noch und immer mehr.
Die Zahl der antisemitischen Straftaten ist im vergangenen Jahr um 16% gestiegen. Es steigen nicht nur die Zahlen für antisemitische Delikte, Vorfälle und Einstellungen, sondern allgemein für rassistischen Hass, Diskriminierung und Gewalt in diesem Land. Als Einflussfaktoren für Antisemitismus, die für alle Herkunftsgruppen gelten, werden in dieser Untersuchung vor allem ein konservativer und/oder nationalistischer Wertekanon, autoritäre Orientierung, geringe Bildung, geringe Frustrationstoleranz und Neigung zu Verschwörungsdenken genannt. Bei allen Studien ist es ziemlich eindeutig, dass die Bemühungen um Bildung und Prävention nicht umsonst sind. Schon vor einiger Zeit hat der Vizepräsident des Zentralrats Abraham Lerner darauf hingewiesen, dass wir vielleicht zu lange immer nur auf die 10% richtige Antisemiten gestarrt haben und uns angesichts ihrer gleichbleibenden, verhältnismäßig kleinen Zahl in Sicherheit wiegten, anstatt uns mehr um die 20-30% Gelegenheitsantisemiten zu kümmern.
Ja, wie ist es aktuell um den Antisemitismus bestellt in Deutschland? Das ist unser Thema heute hier im Hörsaal. Stefanie Schüler-Springorum wird uns das erläutern, die Direktorin des Zentrums für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin. Am 5. September 2019, also noch vor dem Anschlag in Halle, hat sie auf Einladung des Zentralrats der Juden in einem Vortrag einen aktuellen Überblick über Antisemitismusstudien gegeben. Und ich kann schon mal so viel sagen, beruhigend ist das unter dem Strich nicht. Aber es gibt zumindest auch Ansätze, wie sich die Situation verbessern ließe. Ihr Vortrag war Teil der Tagung Antisemitismusstudien und ihre pädagogischen Konsequenzen. Zu Beginn erklärt sie uns erstmal ganz kurz noch die Geschichte ihres Instituts, dem sie vorsteht, definiert dann kurz Antisemitismus nochmal und kommt dann von den historischen Studien zu den aktuellen Untersuchungen und ihren Schlüssen daraus.
Ich bin jetzt gebeten worden, kurz über die Einrichtung des Zentrums für Antisemitismusforschung zu sprechen. Das ist natürlich sehr gefährlich, weil Sie, wie Sie sich vorstellen können, könnte ich jetzt eine halbe Stunde über unsere Arbeit reden. Das will ich nicht tun. Ich will nur ganz kurz, ich glaube, zwei Punkte oder drei erwähnen, die wichtig sind zu wissen. Zum einen geht die Gründungsgeschichte dieses Zentrums weit zurück in die 60er Jahre. Die Initiative ging von einem Holocaust-Überlebenden auf, Josef Wulff, den einige vielleicht kennen, der es nie schaffte, dieses, wie es heißen sollte ursprünglich, Zentrum, NS-Dokumentationszentrum oder Dokumentationsstelle für die Verbrechen des Nationalsozialismus, so hieß, nannte man so etwas in den 60er Jahren. Josef Wulff ist es nie gelungen, einen solchen Ort zu installieren in Berlin. Aus Verzweiflung, auch darüber hat er sich umgebracht in 1973. Aber die Idee, dass man so eine Einrichtung bräuchte, blieb in der Welt. Und es ist dann Heinz Galinski in Zusammenarbeit mit meinem akademischen Lehrer Reinhard Rürup zu verdanken, dass diese Idee ausgerechnet an eine technische Universität wanderte, was ja nicht auf der Hand liegt. Die FU hatte es abgelehnt. Dort wurde das Zentrum dann 1982 gegründet, hat verschiedene Direktoren und verschiedene Phasen durchlaufen. Das würde jetzt hier zu weit führen. Wichtig, glaube ich, ist zum einen, dass wir interdisziplinär arbeiten. Das heißt, es ist ein dominant historisches Institut. Ich bin selber auch Historikerin, das werden Sie gleich merken, wenn ich rede. Aber wir haben auch Soziologinnen und Soziologen, also die Politikwissenschaft im Haus, Ethnologie und seit kurzem die Literaturwissenschaft mit Jael Kupferberg, was mich sehr freut. Also wir versuchen so, Ich meine, Stellenpläne sind begrenzt, aber wir versuchen möglichst so breit wie möglich, und das ist, glaube ich, ein Alleinstellungsmerkmal des ZFAs, so breit wie möglich heranzugehen an dieses Thema. Und unter meiner Leitung haben wir 4 Schwerpunkte herausgearbeitet, die wir uns in Zukunft beschäftigen, auch und jetzt schon und in Zukunft. Das eine ist die Emotionsgeschichte des Antisemitismus. Wie spielen Emotionen eine Rolle? Es ist ja nicht so, jemand liest einen antisemitischen Text und denkt, ja, das leuchtet mir jetzt ein und jetzt bin ich Antisemit. So funktioniert das nicht. Also wir müssen da an andere Schichten ran. Eng damit zusammenhängt der visuelle Antisemitismus. Wir werden in den nächsten Jahren ein Zentrum aufbauen, vor allen Dingen zur Erforschung des visuellen Antisemitismus. Also nicht Poster, Karikaturen und so weiter, also alles, was visuell ist. Wir haben eine große oder vielleicht die größte Sammlung zumindest Europas ans Zentrum holen können. Werden damit arbeiten. Das ist dann auch wir wollen auch dann eng mit Bildungseinrichtungen zusammenarbeiten, inwieweit man das nutzen kann. Das ist natürlich auch sehr heikel, weil man möchte ja auch nicht die Bilder weiter transportieren. Also das ist eine große Herausforderung. Ich persönlich bin Geschlechterhistorikerin, das heißt, mich interessieren vor allen Dingen historisch Geschlechterbilder des Antisemitismus. Und wir arbeiten natürlich auch an den Unterschieden, aber auch Verflechtungen von Rassismus und Antisemitismus. Und ein letztes noch, mir ist es ein großes Anliegen, das mag vielleicht erstaunlich klingen, die Antisemitismusforschung auch wieder hineinzubringen in die allgemeinen Wissenschaften, in die Geschichtswissenschaft, in die Zeitgeschichte, aber auch in die Soziologie und die Politikwissenschaft. Weil was passiert mit so einer Gründung? Dann sagen alle anderen, ja, das machen ja die, müssen wir uns nicht mehr drum kümmern. Da gibt es ja das Institut und die machen das und dann wird man ab und zu mal eingeladen und das war's. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, das umzudrehen, und da engagiere ich mich persönlich auch, dass wir quasi zur Zeitgeschichte gehören und in die Politikwissenschaft, also dass wir breit in diese Fächer hineinwirken. Und ein erster Erfolg ist, dass wir Teil sind eines neu gegründeten Forschungsinstituts für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das ist ein bundesweites, also ein Dachinstitut mit 11 Institutionen, die sich mit dem, ja jetzt so, also so in allen Medien, ich weiß nicht, ob Ihnen das auch aufgefallen ist, seit 1-2 Jahren immer von gesellschaftlichem Zusammenhalt gesprochen. Und ich denke, das kann man nicht in Deutschland tun ohne das Wissen der Antisemitismusforschung. Und das wird uns auch in den nächsten Jahren beschäftigen. Soweit, so gut. Alle weiteren Fragen gerne in der Kaffeepause. Auch ich werde natürlich mit Adorno beginnen, hier in Frankfurt. Und mit einem Zitat, das Sie alle kennen. Ein Doktorand von mir nannte das kürzlich, das fand ich sehr lustig, Adorno-Kalenderblattsprüche. Aber egal, ich finde es immer noch einen wichtigen Satz. Antisemitismus, so schrieb der Altmeister der kritischen Theorie im Jahre 1962, ist das Gerücht über die Juden. Es ist erstmal ein starker Satz, aber keine sehr praktische oder gar ausreichende Definition. Aber dennoch, ich habe manchmal beim Meditieren, kommen einem ja doch Erleuchtungen. Ich denke, er verweist damit auf 2 Charakteristika des Antisemitismus, auf deren Bedeutung für die aktuelle Situation ich jetzt auch eingehen möchte. Und zwar zum einen geht es um die Juden. Der Antisemit oder die Antisemitin, so der britische Philosoph Brian Klug, macht aus Juden die Juden. Also er konstruiert eine homogene Gruppe, die als solche nur in seiner Fantasie existiert. Soweit, so einfach. Aber was hat es jetzt mit dem Adornoschen Gerücht auf sich? Im Begriff Gerücht scheinen laut Duden gleich 2 Komponenten des Antisemitismus auf, die uns bis heute beschäftigen. Und zwar zum einen das Unheimliche, das Diffuse, das schwer zu greifende, ein halbheimliches, ein angebliches Wissen. Man weiß es nicht genau, aber es ist eben ein Gerücht. Und zugleich ist in diesem Begriff laut Duden auch enthalten die Leidenschaft, also der emotionale Impetus, mit der man sich diesem Gerücht widmet, mit der man es weitererzählt, mit der man es verbreitet. Und so weiter. Auf den ersten Blick, wenn wir heute uns hier angucken, mag das Erste, das Halbheimliche, das Halböffentliche am Antisemitismus etwas übertrieben erscheinen, denn wir reden ja hierzulande laut und öffentlich über Antisemitismus, so wie auch hier. Man könnte sogar sagen, dass in letzter Zeit aus gutem Anlass oder gut begründet Antisemitismus ein geradezu beliebtes öffentliches Medienthema geworden ist, denn kaum eine Woche vergeht, in dem nicht eine Umfrage, eine Studie oder eine Statistik veröffentlicht wird, in der es um Antisemitismus geht. Dahinter steht aber meiner Meinung nach eben gerade das Verlangen, ein diffuses, schwer zu definierendes und nicht immer klar zu greifendes gesellschaftliches Phänomen in den Griff zu kriegen, es quasi begreifbar zu machen, es festzuzurren und damit auch beherrschbar zu machen. Nach dem Motto: Problem erkannt, bemessen und bekämpft. Und verstehen Sie mich nicht falsch, selbstverständlich denke ich, sind diese Studien sehr wichtig und sie können uns helfen, Trends wahrzunehmen, gesellschaftliche Tendenzen und Bewegungen, aber sie sind eben nicht alles. Denn der Antisemitismus ist viel zu komplex und lässt sich eben nicht messen wie die Wassertemperatur. Und ich glaube, dass diese vielen Umfragen und Statistiken aus meiner Sicht auch dazu dienen, das Unbehagen, das Unheimliche zu bannen, und sie suggerieren uns dann eine Sicherheit, ein Wissen, wie es eigentlich um uns steht, das es aus meiner Sicht gerade beim Thema Antisemitismus eben nicht geben kann. Und ich denke, spätestens jetzt haben die Organisatoren gemerkt, dass sie mich hier mit mir gewissermaßen den Bock zur Gärtnerin gemacht haben, als sie ausgerechnet mich baten, einen Überblick über Antisemitismusstudien zu geben. Denn ich bin gelernte Historikerin, mein Gebiet ist das 19. und 20. Jahrhundert und ich stehe quasi von daher Studien, die sich mit aktuellen Zuständen befassen, immer etwas fremdelnd gegenüber. Als Leiterin des Zentrums für Antisemitismusforschung wiederum bin ich natürlich mittlerweile auch gewohnt, dazu befragt zu werden. Und ich bin dementsprechend all jenen Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr dankbar, die sich mit der meist empirischen Form der Erfassung von Antisemitismus beschäftigen. Ich möchte hier auch zum Nachdenken darüber anregen, warum wir heute vor allen Dingen diese bestimmte Herangehensweise an das Phänomen Antisemitismus pflegen, während andere Möglichkeiten in den Hintergrund getreten sind. Und hierzu wiederum ist es nützlich, sich dann doch noch mal einen kurzen Blick in die Geschichte zu werfen, um sich eben über die historische Bedingtheit unserer aktuellen Präferenzen auch bewusst zu werden. Ein solcher Blick, wer das tun möchte im Nachhinein, ist mittlerweile gar kein Problem mehr, denn es liegen seit einiger Zeit zwei Sammelbände und eine Quellenedition vor, zum einen von Hans-Joachim Hahn und Olaf Küstenmacher, zum anderen von Birgit Erdle und Werner Konitzer, sowie eine ganz wunderbare Dissertation von Franziska Krah zu den Pionieren der Antisemitismusforschung, also zu jenen, die sich vor 1933 damit beschäftigt haben. Und wenn man sich diese Bände anguckt, so ist es sehr beeindruckend, wie viele und wie gut, auf welchem Niveau, wie viele Autoren, jüdische wie nichtjüdische, sich eben vor 1933 schon mit modernem Antisemitismus auseinandergesetzt haben. Und ich sage ausdrücklich moderner Antisemitismus, denn was Sie machen, ist, jene Form des antijüdischen Ressentiments zu untersuchen, das ihnen zeitgenössisch begegnete, also in den 20er Jahren zum Beispiel, und das sie auch als etwas Neues empfanden damals. Etwas, was sich eben nicht mehr, wie man das damals nannte, mit mittelalterlichem Judenhass erklären ließ. Also es gab das Gefühl, hier ist was Neues passiert. Und das Interessante ist nun, dass sich unsere Vorväter, es waren meistens Männer, die diese Untersuchungen oder diese Bücher schrieben, im Kaiserreich und in der Weimarer Republik herzlich wenig für Umfragen oder Zahlen interessierten. Denn dass es Antisemitismus gab und dass es ein weit verbreitetes Phänomen war, darüber gab es einfach überhaupt keinen Zweifel. Stattdessen wollte man vor 1933 verstehen, woher das kam. Nicht wie viel, sondern warum, waren die großen Vorkriegsfragen. Also brachte man in den Büchern vor allen Dingen soziologische Erklärungsansätze ins Spiel. Sie finden dort Begriffe wie Minderheit und Mehrheit, Inklusion und Exklusion, Gruppenbildungsprozesse, und man wies immer wieder auf die Bedeutung klarer Feindbilder für die Mobilisierungskraft des Nationalismus hin. Zugleich war man sich erstaunlich einig darüber, dass sich der Antisemitismus nicht über die Geschichte oder Gegenwart von Juden erklären ließe, also durch angebliche Charaktereigenschaften, Verhalten oder Besonderheiten, sondern einzig und allein durch die Pathologien auf Seiten der Antisemiten. Und hier kommt dann vor 1933 eine Analysekategorie auffällig oft ins Spiel, die von der Antisemitismusforschung erst vor kurzem wieder zurück ins Zentrum geholt wurde. Und ich habe es schon erwähnt, die Rolle der Emotionen für die Erklärung der Macht und der Persistenz des antijüdischen Ressentiments. Religion dagegen, ein weiteres aktuelles Thema heute, spielte in den Erklärungsversuchen vor 1933 interessanterweise kaum eine Rolle. Und ich glaube, man ging dabei dieser Selbstinszenierung des Antisemitismus als modern sehr auch ein bisschen auf dem Leim. Insgesamt aber lässt sich feststellen, dass seit 1945 so furchtbar viel Neues an theoretischen Ansätzen über Antisemitismus gar nicht hinzugekommen ist. Sieht man einmal von der kritischen Theorie ab, deren Zusammendenken von Gesellschafts- und Psychoanalyse sich nicht umsonst gerade in den letzten Jahren einer gewissen Renaissance erfreut. Die Wissenschaftler der Frankfurter Schule waren es dann auch, die zusammen mit anderen sehr wenigen Remigranten und vor allem der US-Besatzungsmacht moderne soziologische Forschungsmethoden für den Nachkriegsumgang mit Antisemitismus fruchtbar machten. Dieser, also der Nachkriegsumgang mit dem Thema, ist bis heute dominant durch unser Wissen um den Massenmord an den europäischen Juden geprägt. Das heißt auch, dass in den Dekaden nach dem Krieg es vor allen Dingen darum ging, sich organisationshistorisch den Aufstieg der NSDAP aus ihren völkischen Vorläufern zu erklären und Antisemitismus zugleich wissenschaftlich messbar und beherrschbar zu machen. Man wollte sozusagen nach 45 hier in Deutschland eine Art Frühwarnsystem etablieren und ein Frühwarnsystem zum Thema Antisemitismus, das zugleich von Anfang an und im Grunde bis heute als Ausweis der Demokratiefähigkeit der deutschen Bevölkerung galt und gilt. Um die Demokratiefähigkeit war es in den ersten Dekaden nach dem Krieg nicht allzu gut bestellt, wenn man sich die ersten Studien zum Thema ansieht. In einer Umfrage aus dem Jahre 1946 waren 85% der Befragten gegen die Rückkehr der überlebenden Juden nach Deutschland. Und ein Jahr später kam der Antisemitismus-Report der US-Militärregierung zu dem Ergebnis, dass 18% als radikale Antisemiten, 21% als Antisemiten, weitere 22% als Rassisten, 19% als radikale Nationalisten und nur 20% als weitgehend frei von diesen Ressentiments anzusehen seien. Das ist das Jahr 1947. Aus heutiger Sicht überraschen dabei weniger die Zahlen als die verfeinerten Kategorisierungen und vor allem aber auch die Erwartung, dass sich all dies nach Krieg und Massenmord schnell ändern würde. Das Gegenteil war vielmehr der Fall und es ging dabei nicht nur um zu erforschende Einstellungen, sondern um ganz konkretes menschliches Handeln auf Massenbasis sozusagen. Mit dem Wegfall der alliierten Oberherrschaft nach der Staatsgründung der Bundesrepublik nahm die Zahl der antijüdischen Vorkommnisse noch einmal zu und auch antisemitische Einstellungen wurden wieder offener geäußert, bevor diese dann sehr, sehr langsam abnahmen. Für die DDR haben wir keine vergleichbaren Zahlen, dürfen aber annehmen, dass diese sich kaum unterschieden haben werden, handelt es sich doch auch hier um die direkte biografische Fortsetzung des Antisemitismus der 30er und 40er Jahre in der breiten Bevölkerung. Und wenn man sich dann das konkrete Agieren von Justiz, Verwaltung, Staatsapparat und Polizei gegenüber den Überlebenden des Nationalsozialismus ansieht, den Juden, aber auch den Sinti, den Homosexuellen oder Kommunisten, so lässt sich dies kaum besser zusammenfassen, wie es im Geleitwort zu einer 1955 veröffentlichten Studie des gerade nach Frankfurt zurückgekehrten Instituts für Sozialforschung zu lesen war. Überall in Deutschland herrsche, so heißt es dort, das schikanöseste und herzloseste Herrendenken. Wir wissen heute, dass sich dies nicht nur austobte gegenüber den überlebenden Opfern, sondern zugleich die Verfolgung der Täter massiv behinderte. Dabei, und das ist in unserem Kontext wichtig, und ich komme am Ende auch nochmal darauf zurück, ging es eben nicht nur um den Schutz deutscher befehlsausführender Familienväter, sondern all das war immer grundiert von massivem antijüdischem Ressentiment. Also der Umgang mit dem Nationalsozialismus und Antisemitismus ist eng verknüpft. Und viele von Ihnen hier kennen den Spruch, die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen, der genau das zusammenfasst. Jüdische Rachsucht, jüdische Habgier, jüdische Unmoral, all diese uralten, keineswegs neuen und nur durch den Nationalsozialismus aktualisierten und ad nauseam propagierten Versatzstücke des Antisemitismus waren nach 1945 völlig ungebrochen virulent und dockten umstandslos an die Verhältnisse der postgenozidalen Tätergesellschaft an. Die Nachkriegsdeutschen fühlten sich in ihrer großen Mehrheit als Opfer. Und zwar von mehr oder weniger von jedem und von allem. Von den Amis, den Russen, aber vor allem immer wieder von den Juden. Das lässt sich für die ersten Dekaden Westdeutschlands und zwar bis weit in die 60er und 70er Jahre hinein ziemlich überall nachweisen. Nicht nur in den Auseinandersetzungen um die deutsche Schuld, sondern auch und gerade im Verhältnis zu Israel, bei den Verhandlungen zum Luxemburger Abkommen zum Beispiel oder auch, das ist eine Dissertation, die vor einigen hier in Frankfurt erschienen ist, bei der Vorbereitung der ersten Staatsbesuche in das jüdische Land. Wenn man da sich die Akten anguckt, wie auf Ministerialebene da untereinander geschrieben wurde, das ist schon sehr bemerkenswert. Insofern ist es sicher richtig, dass es in beiden deutschen Staaten eines Generationswechsels bedürfte, um diese direkte Kontinuität aufzubrechen. Bis jedoch dieser gesellschaftlich wirksam werden konnte, dauerte es, würde ich sagen, ich bin etwas pessimistischer, bis in die späten 80er Jahre oder anders ausgedrückt bis die 68er, die berühmten, in den Schulen die Jahrgänge wiederum meiner Generation unterrichten konnten. Deutlich wird dies zum Beispiel in den Langzeitstudien oder Langzeitschnitten zu der Frage, die jedes Jahr immer wieder gestellt wurde, also in den Umfragen, die es seit 1946 gibt, würden sie sagen, es wäre besser, keine Juden im Land zu haben. Zwischen 1950 und 1983 nimmt die Zustimmung zu diesem Satz zwar von fast 40%, die dem 1946 zustimmten, auf 9% 1983 ab. So weit, so gut. Aber wirklich interessant ist eigentlich die Zahl derjenigen, die unentschieden sind oder auf diese Frage gar nicht antworten. Diese Gruppe nimmt nämlich seit den 50er Jahren kontinuierlich zu und erreicht 1983 fast 50%. Das finde ich schon für die Jahre, die wir selber ja auch miterlebt haben, bemerkenswert. Und das zeigt aus meiner Sicht zweierlei. Es belegt zum einen die Bedeutung dessen, was meine Kollegen Werner Bergmann und Rainer Erb schon vor vielen Jahren in einem wegweisenden Aufsatz mit dem Begriff Kommunikationslatenz erklärt haben, mit der Tatsache also, dass das öffentliche antisemitische Sprechen im Nachkriegsdeutschland seit den 60er Jahren in zunehmendem Maße tabuisiert wurde und somit in uns Private in das Familiengespräch abgedrängt wurde, während man bei Umfragen dann einfach weiß nicht zu Protokoll gab. In Klammern gesagt, was mich fasziniert ist, negativ fasziniert, wie dieses antisemitische Wissen trotz dieser Abdrängung auf erstaunliche Art und Weise frisch erhalten blieb, wenn man sich die 3000 Seiten klassisch antisemitischer Ergüsse von Wolfgang Gedeon in Baden-Württemberg etwa anguckt oder auch die These vom großen Plan, die sich in weiten Teilen der radikalen Rechten steigender Beliebtheit erfreut. Das sind wirklich, klassischer geht es nicht mehr, wenn man antisemitische Fantasien zitieren möchte. Andererseits muss man auch zeigen, dass der wirkliche Durchbruch, also eine massive und stabile Verschiebung in den Umfragewerten, erst nach der deutschen Vereinigung wirklich wirksam wird. 8 Jahre danach, also 1998, herrschten zumindest in den Umfragen jetzt klare Verhältnisse und 85% der Bevölkerung bejahen die jüdische Präsenz in Deutschland. Dies wiederum belegt eine weitere und ziemlich unumstrittene Erkenntnis der Antisemitismusforschung, nämlich die enorme Bedeutung, die der Haltung der Eliten in diesem Feld zukommt. Und das ist, glaube ich, auch pädagogisch wichtig, dass man da nochmal nachdenkt, weil die können wir nicht beeinflussen, ne? Leider. Oder nur durch Wahlen, was auch schon was ist. Nach 1990 wird das, was wir als Vergangenheitsbewältigung bezeichnen, nicht zuletzt aus außenpolitischen Gründen zur Staatsräson. Im Gegensatz etwa, das sei noch einmal betont, zur BRD der 80er Jahre, die wir jetzt anfangen, so ein bisschen zu idealisieren. Aber man denke etwa an Bitburg 1985 oder auch die massiven Versuche seitens der deutschen Diplomatie, die Gründung des Holocaust-Museums in den USA zu verhindern oder mäßigend einzugreifen. Das heißt, ich will sagen, die 80er waren nicht ganz so schön, wie wir das heute so erinnern. Der wirkliche Wandel ist aus meiner Sicht seit 1990. Und diese Wandlung im politischen Feld, diese Staatsräson, hat dann schließlich auch die Finanzierung dessen zufolge, was heute als der vorbildliche deutsche Umgang mit einer mörderischen Vergangenheit gepriesen wird. Es gab dann plötzlich Geld für Bildungs- und Gedenkstätten, es gab Geld für Museen, es gab Neugründungen, es gab Geld für NGOs, die zusammengenommen eine hervorragende Arbeit geleistet haben und weiterhin leisten. Vor allen Dingen geht es dabei um die Empathie für die Opfer und die ausgeprägte Bereitschaft, Verantwortung für die Verbrechen vorangegangener Generationen zu übernehmen. Und dies ist, denke ich, ein wichtiger Baustein oder überhaupt eine zentrale Voraussetzung, um über Antisemitismus aufzuklären und seine Attraktivität einzudämmen, um mal ein Minimalprogramm zu formulieren. Aber das haben die letzten 10 Jahre gezeigt, so einfach funktioniert es anscheinend nicht. Bevor wir uns jetzt der aktuellen Situation zuwenden, möchte ich noch einmal betonen, wie wichtig es ist, sich klarzumachen, dass es die goldenen Jahre zu unserem Thema im streng genommen nie wirklich gegeben hat. Denn selbst die guten 90er und 2000er waren nicht frei von atemberaubenden antisemitischen Skandalen. Ich erinnere an die Walser-Bubis-Debatte, an Herrn Hohmann und, das ist 2012, wir haben es gestern in einem Gespräch auch erwähnt, der für mich einschneidendste Moment, die Beschneidungsdebatte hier in den deutschen Medien. Das waren jeweils Skandale, bei denen eine Virulenz des Ressentiments aufschimmerte, das viele von uns, und hier schließe ich mich ein, trotzdem immer noch als ein dunkles Überbleibsel von etwas Altem ansehen wollen und nicht als etwas Zukunftsweisendes. Und auch da werde ich am Ende nochmal drauf zurückkommen. Jetzt aber lassen Sie uns gemeinsam einen Blick werfen auf die Studien, die seit 2014 erschienen sind. Das ist das Datum, was wir gewählt haben, da der Sommer 2014 mit den aufgeheizten Gaza-Protesten, aber auch der Reaktion darauf von vielen als Wasserscheide empfunden worden ist. Wie gesagt, meine persönliche ist 2012, aber die Studien erscheinen eben nach 2014. Ich habe die Vielzahl, die sind wirklich viele, Studien nach einigen Hin und Her versucht, dann nicht chronologisch zu ordnen, sondern thematisch. Das bedeutet aber auch, dass ich zwischen den verschiedenen Bezugsrahmen, also global, Europa, Deutschland, Berlin, hin und her wechseln muss. Ich will aber dabei den Fokus auf Deutschland behalten. Ich denke, das ist das Thema, was uns hier heute interessiert. Und am Ende möchte ich dann Ihre Aufmerksamkeit auf eine qualitative Form der Erfassung von Antisemitismus lenken, deren Material zwar in den halbwegs guten 2000ern erhoben wurde, deren Ergebnisse mir aber gerade deshalb für heute besonders relevant erscheinen. Und ich beginne jetzt mit dem Thema, bei dem ich mich am wenigsten auskenne, das aber zugleich dasjenige ist, was uns vermutlich in Zukunft am meisten beschäftigen wird, nämlich Antisemitismus im Netz, in den sozialen Medien. Schon 2016 wurde ein erster Versuch gestartet, den Hass im Internet bzw. die Frequenz von Antisemitismus dort global zu messen. Hierfür wurden die gemeldeten antisemitischen Beiträge, also die gemeldeten antisemitischen Beiträge auf YouTube, Facebook und Twitter sowie die jeweiligen Löschraten zueinander in Beziehung gesetzt. Wobei die Löschrate insgesamt bei Facebook mit 37% am höchsten und bei YouTube mit 8% am niedrigsten ausfiel. Interessant finde ich dabei eine Aufschlüsselung nach der Form des Antisemitismus, die jeweils für löschwürdig erachtet wurde. So war zum Beispiel 10 Monate nach der Meldung auf Facebook noch 25% der Gewaltaufrufe und 42% der Shoah-Leugnung durchaus noch vorhanden, während YouTube vor allem Gewaltausrufe zu löschen scheint und alles andere stehen lässt. Israelbezogener Antisemitismus, traditioneller Antisemitismus, Gewalt und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt durchaus, also zusammengefasst, es gibt durchaus viele Anzeigen, aber das Löschverhalten, zumindest bis 2016, ich denke, das hat sich auch geändert, das Löschverhalten ist bis 2016 minimal gewesen. Für speziell Deutschland ist im letzten Jahr die große Studie von Monika Schwarz-Friesell erschienen, die große Aufmerksamkeit erregte, da die dort präsentierten Zahlen ähnlich dramatisch sind wie die internationalen und dabei auf einer Langzeitauswertung von 10 Jahren von deutschen Online-Quellen, von Artikeln und auch von Kommentaren beruhen, also sehr, sehr breite Datengrundlage haben. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass die schnelle, unkontrollierte und multiple Verbreitung von den Alltagsmedien des Web 2.0 die Akzeptanz und die Normalisierung von Antisemitismus beschleunigt und intensiviert. Was jedoch auch für alle anderen Formen des netzbasierten Hasses gilt, wie wir wissen. Und insofern denke ich, ist da vor allen Dingen jetzt eine vergleichende und kontextualisierende Untersuchung des Netzes an sich nochmal wichtig. Und ich weiß, dass mein Kollege Matthias Becker dazu morgen, weil er daran arbeitet, ungleich kompetenter sprechen wird. Deswegen will ich es hierbei belassen beim Antisemitismus im Netz und mich stattdessen dem ein bisschen sicheren Terrain der Umfrageforschung zuwenden. Und ich beginne jetzt wieder global. Und angesichts dessen, was so globale Studien an Aufwand bedeuten, wird es Sie kaum verwundern, dass es nicht so viele gibt. Die bekannteste ist die Umfrage, die die amerikanische Anti-Defamation League regelmäßig in Auftrag gibt und bei der 2014-15 per Telefon antisemitische Stereotype abgefragt werden. Also finden Sie auch, Juden haben zu viel Geld und Macht und so weiter und so fort. Und als antisemitisch gilt dann, es sind 11 Sätze, die abgefragt werden und wer 6 von denen zustimmt, der gilt dann als antisemitisch. Es gibt natürlich dann noch Abstufungen, aber da es um einen globalen Vergleich ging, war das ein bisschen holzschnittartig, würde ich sagen. Trotzdem kommt die Studie dann aus meiner Sicht zu einem, nur an manchen Punkten, zu einem überraschenden Ergebnis. Von 19 ausgewählten Ländern schneiden Dänemark, die USA und Großbritannien mit jeweils 8, 10 und 12% Antisemiten und die Niederlande mit 11 am besten ab. Deutschland und Frankreich liegen im Mittelfeld mit 16 und 17%, wobei das, was mich überrascht hat und auch nicht erklärt wird, ist, dass es gab nochmal eine Nachstudie, es gab eine Umfrage 14 und 15 und sowohl Deutschland als auch Frankreich schneiden plötzlich 10 Punkte besser ab ein Jahr später. Das ist sowas, wo ich denke, da ist, kann irgendwie nicht sein. Also ich glaube halt nicht, dass es diese Ausschläge gibt. Länder wie Griechenland, Iran oder der Türkei sind mit Zustimmungswerten von bis zu 70-80% das Schlusslicht dieser Auswahl. Zu ähnlichen Ergebnissen, zumindest was das Ranking der Länder angeht, kommt die Pew-Studie aus dem Jahre 2018, die fast 25.000 Christen und Christinnen, nehme ich an, in 15 westeuropäischen Ländern zur Akzeptanz von Juden und Muslimen als Nachbarn und Familienmitglieder befragte. Jetzt für Deutschland, Juden als Nachbarn können sich 88% der Deutschen vorstellen. Als Familienmitglieder möchten sie allerdings nur 69% haben. Das liegt unter dem europäischen Durchschnitt von 76%. Und zumindest für Westeuropa lässt sich zudem ein deutlich stärker antisemitischer Bias in den katholischen Ländern konstatieren, wobei dies aus meiner Sicht nicht unbedingt mit dem aktuellen Glauben zu tun hat, aber mit der insgesamt sehr längeren Wirkkraft des Katholizismus in der allgemeinen politischen Kultur, gerade der Mittelmeerländer. Und das wäre dann, finde ich, auch ein Thema weniger für die Pädagogik, aber für die Forschung, auch das, also sozusagen die spezifischen christliche Prägung des protestantischen und des katholischen Antisemitismus auch für Deutschland noch mal genauer zu untersuchen, aktuell. Für Deutschland wiederum gibt es eine Reihe von Erhebungen, so etwa die allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften oder die Umfrage der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die antisemitische und andere Einstellungen jeweils im Kontext erheben. Laut Albus ist die Zustimmung zu antisemitischen Feststellungen zwischen 2006 und 2016 um ca. 10 Prozentpunkte gesunken. Und laut Antidiskriminierungsstelle ist die Ablehnung von Juden als Nachbarn und oder Familienmitgliedern fast so hoch wie die Ablehnung von Atheisten, also sehr niedrig, weitaus niedriger als die Ablehnung von Muslimen oder anderen als irgendwie fremd markierten Personen. Und eine im Auftrag der FAZ gezielt nur den Antisemitismus in den Blick nehmende Allensbach-Umfrage aus dem letzten Jahr kommt zu einer noch klareren Bewertung. Juden sind als Nachbarn weitaus beliebter als Rechts- oder Linksradikale und ja, das wurde so abgefragt. Und es kommt noch besser. Sie sind vor allen Dingen sehr viel beliebter als häufig betrunkene Personen. Das fand ich wirklich originell, muss ich sagen. Das war also Allensbach, ein Lob an Allensbach. Die wichtigste Untersuchung, denke ich, in diesem Feld sind die sogenannten Mitte-Studien. Sie sind deshalb die wichtigsten, weil sie kontinuierlich und damit eben auch vergleichbar immer wieder die gleichen Fragen abfragen. Regelmäßig, deutschlandweit, repräsentativ, werden zwischen Bielefeld und Leipzig abwechselnd erhoben und sie kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Und jetzt beziehe ich mich auf die Leipziger Umfrage von letzten Jahr. Deutlich ist auch hier insgesamt ein Rückgang antisemitischer Einstellungen zwischen 2002 und 2018 mit einem Plateau, also einem Hoch zwischen 2008 und 2012, der sich bei denjenigen, die ein, und das heißt es dann immer, geschlossenes, manifestes antisemitisches Weltbild aufweisen, sogar mehr als halbiert hat. Diese Zahlen, also der Hardcore-Antisemiten, geht von 9,3 auf 4,4 runter. Dieser Befund gilt sowohl für Items heißt das, also für Fragen, die dem traditionellen Antisemitismus zugerechnet werden, also zum Beispiel der Frage, haben Juden zu viel Einfluss in Deutschland? 2012 beantworten dies 22%, 2018 10%, als auch für den sogenannten sekundären Antisemitismus, der sich auf Israel oder den Holocaust bezieht. Die Frage, Reparationsforderungen nützen einer Holocaust-Industrie, beantworteten 2012 42% mit Ja und 2018 36%. Und die Frage nach der israelischen Politik und war, dass sie die Juden immer unsympathischer macht, beantworteten 2012 24% mit Ja und 2018 12%. Das ist ja erstmal schön. Was aber nicht so schön ist, das sind die Zahlen für das, was auch in den Umfragen als latenten Antisemitismus bezeichnet wird. Das sind nämlich diejenigen, die auf so eine Frage sagen, nicht ich stimme voll und ganz zu, sondern ich stimme teilweise zu oder ähnlich formuliert, also ein bisschen runtergedimmt. Und da liegen die zusätzlichen Werte, also die noch auf die Radikalantisemiten draufkommen, zwischen 20% und 35% und bleiben auch ziemlich hoch. Das einzig Interessante, und das weiß ich nicht, ob das eine gute oder schlechte Nachricht ist, dass man dann kaum noch bei diesen latenten, nicht mehr zwischen traditionellem oder sekundärem Antisemitismus unterscheiden kann, sondern die sind zwischen, hier die Zahlen, zwischen 32% und 20% muss man die noch oben drauf rechnen. Ich komme am Ende auf meine Interpretation dieser Zahlen gleich noch zurück. Zuvor jedoch die angesichts der jüngsten Wahlergebnisse nicht minder wichtige Bemerkung, dass der Anteil derjenigen, die nach der Studie ein manifestes antisemitisches Weltbild aufweisen, also die Hardcore, in Deutschland nach einem niedrigen Ausgangswert bis 2012 angestiegen ist, also die waren erst niedriger als in Westdeutschland und steigen dann an, fallen dann 14, 15 und steigen jetzt wieder an und sind leicht über den Westwerten. Und das wäre aus meiner Sicht auch nochmal zu diskutieren, also inwieweit es da eine Angleichung an den Westen gegeben hat im negativen Sinne. Aber natürlich, wenn sie jetzt ansteigen, auch die seit 2015 gestiegene Möglichkeit dass es zusammenhängt mit anderen Ventilen für das subkutan dreuende Ressentiment, dass es einem so schlecht geht und so weiter und so fort. All dies, und das muss ich Ihnen jetzt nicht sagen, widerspricht deutlich dem allgemein in den Medien kolportierten Eindruck eines dramatischen Anstiegs des Antisemitismus in Deutschland. Und dieses Gefühl des Anstiegs wird, das ist interessant, von Juden wie Nichtjuden in den Umfragen geteilt. Laut Eurobarometer von 2018 denken die Mehrheit der Europäer, dass Antisemitismus ein Problem in ihrem Land ist, und 2/3 aller Deutschen glauben, dass dieser in den letzten 5 Jahren zugenommen hat. Die meisten führen, also 69% der Deutschen, führen dies auf den Nahostkonflikt zurück und weniger auf mangelnde Erinnerung und Bildung zum Thema Holocaust. Das kann man auch eine Art Externalisierung nennen. Das hat nichts mehr. Wir machen hier alles richtig, aber wenn da immer noch Krieg ist, so, ne? Kann man so interpretieren. Das verweist auf eine Einschätzung, die von Juden in Deutschland und Europa geteilt wird. Laut einer Online-Umfrage in 12 EU-Staaten aus dem letzten Jahr sehen fast 90% der befragten Jüdinnen und Juden, also in West- und Osteuropa, eine Zunahme in ihren jeweiligen Ländern. Und 28% waren aktuell Opfer einer antisemitischen Belästigung, on- oder offline geworden, 2% Opfer eines körperlichen Angriffs. Eine im Auftrag des unabhängigen Expertenkreises des Bundestages zum Thema Antisemitismus erstellte Studie war ein Jahr zuvor für Deutschland zu ähnlichen, nicht ganz so hohen Zahlen gekommen. Also dort sagen 78% der Juden, Antisemitismus ist eine steigende Gefahr. Einig sind sich gerade nicht überall, also in Deutschland, die befragten Jüdinnen und Juden, aber was die Wahrnehmung der Täter angeht, sowohl bei den gewalttätigen Attacken, die 3% der Betroffenen in Deutschland zu Protokoll haben, als auch bei erfahrenen Beleidigungen, gaben die meisten Muslime als Täter an. Ich denke, das erklärt sich zum Teil jedenfalls relativ leicht. Aus der Sozialstruktur leben doch die meisten jüdischen Familien in Großstädten ebenso wie die Migranten, sodass der Begegnungsraum wie etwa in Berlin oder im Ruhrgebiet einfach sehr viel dichter ist. Die Erfahrungswerte sehen vermutlich anders aus, wenn man in Anklam oder der Sächsischen Schweiz wohnen würde. Josef Schuster hat das kürzlich bei einer Diskussion auf dem Kirchentag in Dortmund bestätigt, als er bemerkte, dass in seiner Heimatstadt Würzburg viele Gemeindemitglieder eher mit Unverständnis auf seine eigenen Warnungen reagieren würden und sagen würden, ich weiß immer gar nicht, wovon ihr in Berlin redet, hier in Würzburg ist das nicht so. Also ich denke, das hat was sehr damit zu tun, wo man lebt. Die Tatsache, dass eine Verschiebung des Antisemitismusvorwurfs hin zu einer ohnehin bei einer Vielzahl von Menschen unbeliebten Bevölkerungsgruppe medial auf offene Ohren und bei manchen geradezu auf Begeisterung stößt, spiegelt sich in der Vielzahl von Studien wider, die in den letzten Jahren zum Thema muslimischer Antisemitismus entstanden sind und deren Befragte, und das erstaunt Sie jetzt auch nicht, insgesamt sagen, insgesamt höhere, zum Teil deutlich höhere Zustimmungsraten zu den diversen antisemitischen Items oder Fragen aufweisen. All diese Untersuchungen sind sich jedoch zugleich der Fallstricke des Themas bewusst und versuchen zumindest zu differenzieren im unterschiedlichen Maße nach Herkunftsland, Religion, Sozialisation und Bildungsgrad, sowie auch nach der Verweildauer in Europa und Deutschland. Interessant ist in diesem Kontext eine Umfrage aus den Jahren 2015-16 unter Deutschen mit türkischem Hintergrund, von denen fast die Hälfte als positiv gegenüber Juden eingestuft wurde und 21% als negativ, aber 30% es vorzogen, gar keine Antwort zu geben. Ein Nachklang, so lässt sich vermuten, der guten deutschen Kommunikationslatenz. Mit antisemitischen Einstellungen bei denjenigen, die erst kürzlich nach Deutschland gekommen sind, befassen sich gleich 4 Studien, die alle kurz nach dem sogenannten Flüchtlingssommer 2015, heute ist der 5. September, entstanden sind. Die Autorinnen und Autoren dieser Untersuchungen führen dabei Einzel- und Gruppeninterviews mit Geflüchteten aus Syrien, dem Irak und Afghanistan und befragten Experten, Multiplikatoren und zivilgesellschaftliche Akteure verschiedener Herkünfte. Und trotz der sehr unterschiedlichen Herangehensweisen sind die Ergebnisse untereinander erstaunlich ähnlich und ähneln zudem in ihren Grundzügen bei allen nationalen Unterschieden. Also man kann Deutschland, Frankreich und England nicht vergleichen, das muss ich Ihnen nicht erklären, also weil die jüdischen Communities auch völlig andere sind und auch die muslimischen Communities. Bei allen Unterschieden ähneln die Ergebnisse für Deutschland dann doch dem Resultat einer großen europäisch vergleichenden Studie, die von David Feldman federführend im Auftrag der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft durchgeführt wurde, 2016 bis 2017. Ich versuche mich jetzt an einer sehr groben Zusammenfassung dieser Studien, die sich konkret auf Geflüchtete beziehen. Die Mehrheit der Interviewten äußerte antisemitische Ressentiments, aber meist fragmentarisch. Zugleich gibt es eine große Bandbreite, wird in allen Studien eine Bandbreite von Einstellungen gegenüber von Jüdinnen und Juden konstatiert, die von positiver Neugier über Neutralität oder lieber nicht sagen, Einzelstereotypen hin zu manifesten Weltverschwörungsfantasien reichen kann. Das korrespondiert mit einem immensen Nichtwissen über Judentum und den Holocaust, bei gleichzeitig einseitiger Kritik an Israel. Gerade für Letzteres scheint die arabische Herkunft sehr viel wichtiger zu sein als die religiöse Prägung. Also es nimmt quasi ab, je weiter man entfernt man also von Israel ist. Also bei Syrern ist das sehr viel stärker ausgeprägt als bei Afghanen. Und es gibt natürlich auch deutliche Unterschiede nach Bildungsstand und Alter. Insgesamt gibt es bislang keinen verlässlichen Beleg dafür, dass die Zuwanderung aus muslimischen Ländern seit 2015 einen relevanten Einfluss auf die Entwicklung des Antisemitismus hierzulande hatte, was natürlich nicht erstaunt, weil diese Menschen nicht in den Umfragen der Mitte-Studie vorkommen, weil die sich nur auf Deutsche beziehen und in deutscher Sprache durchgeführt werden. Zumal, und das denke ich, ist schon nochmal wichtig zu betonen, dass weder Muslime noch Geflüchtete noch Menschen mit Migrationshintergrund homogene Kollektive darstellen, sodass diese generalisierenden Zuschreibungen ohnehin sehr problematisch sind. Aber wem sage ich das hier? Viel wichtiger scheint dagegen zu sein, auf welche Einstellungen und Normen die Neuankommenden hier treffen. Und da bietet Deutschland zurzeit ja durchaus ebenfalls kein besonders homogenes Gebilde. Interessant ist in diesem Zusammenhang eine in diesem Jahr veröffentlichte Berliner Umfrage, die, was sonst fast nie passiert, auch Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft und in 6 Sprachen interviewte. Die Ergebnisse gleichen dem deutschen Durchschnitt, wobei Menschen ohne Migrationshintergrund höhere Zustimmungsraten zu holocaustbezogenem Antisemitismus aufweisen, während umgekehrt der israelbezogene Antisemitismus bei den Migranten höher liegt, um es sehr pauschal zu formulieren. Das erstaunt auch nicht wirklich. Bei diesen wiederum macht es einen deutlichen Unterschied, wie lange man bereits in Deutschland lebt, wobei das auch wiederum unklar ist, ob das wirklich mit der Aufenthaltsdauer zu tun hat oder vielleicht auch mit unterschiedlichen Herkunftsländern. Also diejenigen, die in den 70er und 80er Jahren zu uns kamen, sind andere als die, die heute kommen. Als weitaus wichtigere Einflussfaktoren für Antisemitismus, die für alle Herkunftsgruppen gelten, werden in dieser Untersuchung vor allem, und das gilt für alle, ein konservativer und oder nationalistischer Wertekanon, autoritäre Orientierung, geringe Bildung, geringe Frustrationstoleranz und Neigung zu Verschwörungsdenken genannt. Hinter dieser Feststellung verbirgt sich eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht hier ist, Bildung matters. Ja, bei allen Studien ist es ziemlich eindeutig, dass die Bemühungen um Bildung und Prävention nicht umsonst sind, sondern eine messbar positive Wirkung haben. Allerdings sollten die Ergebnisse all dieser Untersuchungen auch in Bezug auf die Bildungsarbeit eben wirklich stärker berücksichtigt werden. Und dazu ist diese Tagung, denke ich, wirklich ein sehr, sehr wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Denn erst durch eine konsequente Evaluierung ließen sich die Grundlagen legen, um zu identifizieren, was ist wirklich good oder best practice, aber vielleicht auch, was funktioniert eigentlich gar nicht. Und diese Identifikation werden wir dringend brauchen, denn, und das ist jetzt die schlechte Nachricht, entgegen aller Fortschrittsgläubigkeit haben die letzten Jahre eben auch bewiesen, dass der Antisemitismus und nicht nur er durchaus und trotz aller Bildungsangebote wieder virulent werden kann. Denn, und darüber habe ich bis jetzt nicht gesprochen, das haben Sie wahrscheinlich gemerkt, weil es auch nicht mein Thema war, aber ich möchte es natürlich doch erwähnen, die Zahl der antisemitischen Straftaten ist im vergangenen Jahr um 16% gestiegen, wobei vor allen Dingen der Anstieg der Gewalttaten beunruhigend ist, von 37 auf 62, das sind jetzt Zahlen, nicht Prozent. Die große Mehrheit dieser Straftaten, fast 90%, werden weiterhin dem rechtsextremen Milieu zugeordnet und obgleich durchaus berechtigte Zweifel an der Exaktheit der Zuordnung im Einzelfall bestehen kann, kann man nicht darüber hinwegsehen, dass antisemitische Hasskriminalität in Deutschland dominant auch heute noch aus dem rechtsradikalen Lager kommt. Wie aber lässt sich jetzt dieser eklatante Widerspruch zwischen steigender Kriminalität einerseits und allseits sinkenden Umfragewerten erklären? Selbst wenn man eine erhöhte Sensibilität und Anzeigenbereitschaft in Rechnung stellt, und ich denke, das muss man tun, bleibt doch ein beunruhigender und erklärungsbedürftiger Rest. Und darüber möchte ich jetzt mit Ihnen gemeinsam zum Schluss meines Vortrags nachdenken. Meine Kollegin am ZFA, Juliana Rank, hat vor 3 Jahren ein, wie ich finde, bemerkenswertes und leider wenig beachtetes Buch geschrieben, das auf einer ausgesprochen umfangreichen qualitativen Analyse beruht. In den 2000er Jahren also lange bevor man von einem Anstieg des Antisemitismus sprach, hat sie zahlreiche Gruppendiskussionen mit, wie sie es nennt, deutschen Durchschnittsbürgern geführt. Jugendliche und Erwachsene aus Ost und West, vom Land und von der Stadt. Ich glaube, es sind fast 40 Gruppeninterviews und 80 oder 120 Einzelinterviews. Das sind enorme Zahlen, deswegen hat es auch so lange gedauert. Bei diesen Gruppengesprächen und den Einzelgesprächen ging es, und das ist der Clou der Arbeit, vordergründig eben nicht um Antisemitismus oder Juden oder Israel, sondern es ging um allgemeine politische Probleme wie EU, Globalisierung, Migration, Terrorismus und so weiter. Und es ist überaus bemerkenswert zu lesen, wie rasch dann antijüdische Ressentiments zum Ausdruck gebracht werden, wie sich in der Dynamik von Rede und Gegenrede, die sich gegenseitig befeuern und anheizen und manchmal, viel seltener allerdings, auch missbilligt oder pariert werden. Juliana Rang spricht bewusst von antisemitischem Ressentiment statt von Vorurteil, weil sie davon ausgeht, dass sich Judenfeindschaft gerade nicht über Vorurteile, also über falsche Urteile erklären lässt, sondern vielmehr, da haben wir es wieder, den Emotionen, dem Gefühl mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte. Und ich denke, ja, wie gesagt, dies, wenn man sich dem, wenn man das liest und wenn man sich mit den Emotionen des Antisemitismus beschäftigt, das muss, also denke ich, ist es wichtig, dass man das tut, um auch Maßnahmen für die Bekämpfung, für die Bildungsarbeit hat. Kurz noch zu Juliana Rangs Studie und ihrer Analyse dieser, wie sie das nennt, antijüdischen Erregungsgemeinschaften, die sie in ihren Gruppeninterviews immer wieder vorfand. Einige wenige nur waren dabei Ressentiment getrieben, die also die Juden immer und immer wieder thematisieren mussten, egal worum es eigentlich gerade ging. Ihnen sekundierten dann die Gelegenheitsantisemiten, die, wenn man schon mal dabei war, ihren Senf auch noch dazu taten, um es mal umgangssprachlich zu formulieren. Wirklich beängstigend war allerdings, so Rank, wie oft und leicht es diesen beiden Gruppen gelang, die große Mehrheit, nämlich die Ambivalenten und die Indifferenten, die Schweigenden, auf ihre Seite zu ziehen, und wie schwer es die wenig dezidierten Antisemiten hatten, mit ihren Argumenten durchzukommen. Dies wirft, so Rangs Fazit, ein grelles Schlaglicht auf die Aufklärungsresistenz des antijüdischen Ressentiments unter deutschen Durchschnittsbürgern. Und wenn man einmal davon ausgeht, dass sich die Situation diesbezüglich in den letzten 10 Jahren nicht eklatant verbessert haben wird, so mögen ihre Ergebnisse auch einiges von dem erklären, was uns heute so beunruhigt. Interessanterweise nämlich entspricht die Größenordnung der Ressentimentgetriebenen und der Gelegenheitsantisemiten in den Gruppen von Juliana Rang in etwa derjenigen, die in der Umfrageforschung als Menschen mit manifest antisemitischem Weltbild, also diese 5-10%, und als latent antisemitisch Eingestellte, also die eben erwähnten 20-35%, erfasst werden. Schon vor einiger Zeit hat der Vizepräsident des Zentralrats Abraham Lerner darauf hingewiesen, dass wir vielleicht zu lange immer nur auf die 10% richtige Antisemiten gestarrt haben und uns angesichts ihrer gleichbleibenden, verhältnismäßig kleinen Zahl in Sicherheit wiegten, anstatt uns mehr um die 20-30% Gelegenheitsantisemiten zu kümmern. Ihm, und hier folge ich ihm zustimmend, scheint es, als seien diese nun gewissermaßen von der Leine gelassen. Oder anders ausgedrückt, die steigenden Zahlen belegen in erster Linie eine steigende Gelegenheitsstruktur. Sei es durch die allgemeine Verrohung der Umgangsformen, sei es durch die toxische Macht des Internets, sei es durch die allgemein steigende Salonfähigkeit von nationalistischen, völkischen und rassistischen Positionen und Handlungen. Denn, und das belegen nun wirklich alle qualitativen wie quantitativen, historischen wie sozialwissenschaftlichen Studien, Antisemitismus kommt nicht allein. Er ist ein Syndrom des Bedürfnisses nach einer einfachen Welterklärung bei starken Gefühlen, nach Selbstversicherung durch Konstruktion einer Fremdgruppe aus Juden Juden machen, auf die man sein Ressentiment konzentrieren kann. Oder anders ausgedrückt, es steigen eben nicht nur die Zahlen für antisemitische Delikte, Vorfälle und Einstellungen, sondern allgemein für rassistischen Hass, Diskriminierung und Gewalt in diesem Land. Zwischen 2010 und heute haben sich die fremdenfeindlichen, politisch motivierte Kriminalität, also Straftaten, die so eingeordnet wurden, von über 2.100 auf 7.700 fast vervierfacht. Dass man dies bei allen Unterschieden nicht auseinanderdividieren kann und sollte, wissen wir spätestens seit Chemnitz, als nicht nur ausländisch aussehende Menschen durch die Straßen gejagt wurden, sondern, die Gelegenheit war günstig, auch noch ein jüdisches Restaurant attackiert wurde. Insofern sollte es uns im Umkehrschluss außerordentlich beunruhigen, wenn nun auch Privatwohnungen von Juden, wie unlängst in Hemmingen bei Hannover, angegriffen werden, denn auch hier gibt es eine lange rassistische Tradition. Mölln, Solingen, Rostock, Hoyerswerda, von den unzähligen Asylbewerberunterkünften ganz zu schweigen. und was der auch gestern schon erwähnte Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke in diesem Kontext bedeutet, mag ich mir angesichts meiner eigenen Fassungslosigkeit noch gar nicht vorstellen. Denn ich bin, wie gesagt, Historikerin und keine Prophetin, was die Sache in diesem Fall nicht gerade leichter macht. Mich beunruhigen die Ergebnisse von Juliana Rangs Studie vor allem wegen des von ihr sezierten Verhaltens der Ambivalenten und Indifferenten. Begegnet ihnen ein Gerücht über die Juden, so haben sie dem wenig entgegenzusetzen. Und das gilt umso mehr, wenn man es mit unseren urdeutschen Themen der Vergangenheitspolitik, Schuldabwehr, Schlusstrich und Nationalstolz geht. Und ich denke, das ist das Einfallstor für Antisemitismus in der AfD. Die müssen nicht über Juden reden, aber es muss jetzt mal Schluss sein, das Denkmal unserer Schande und alles, was wir kennen. Da schießt es rein. Und es schießt rein in die berühmte Mitte der Gesellschaft. Und ich denke, es ist die Mitte, die es in allererster Linie gilt, in den Blick zu nehmen, zu stärken und auf unseren demokratischen Grundkonsens zu verpflichten. Ich weiß nicht, ob es eine gute Nachricht ist, dass wir auch diese Erkenntnis schon mit jenen Intellektuellen teilen, die sich vor 1933 mit Antisemitismus und den Möglichkeiten seiner Bekämpfung auseinandergesetzt haben. Dennoch möchte ich einem von Ihnen, Konstantin Brunner, hier das letzte Wort überlassen. Es gehe schlicht darum, schrieb er Anfang der 20er Jahre, die Gesellschaft so einzurichten, dass sie die Menschen in ihrer Verschiedenheit schütze. Diese Aufgabe ist uns bekanntlich erhalten geblieben. Vielen Dank.
Stefanie Schüler-Springorum war das, Historikerin und Direktorin des Zentrums für Antisemitismusforschung an der TU Berlin. Die Studie über Antisemitismus im Internet, die sie kurz vorstellt, die schauen wir uns im nächsten Hörsaal morgen übrigens nochmal näher an. Die leitende Forscherin dieser Untersuchung, die Kognitionswissenschaftlerin Monika Schwarz-Frisell, stellt sie euch selbst im Vortrag vor und geht dann in einem ergänzenden Interview nochmal ganz speziell auf das ein, was auch unsere heutige Rednerin als eine zentrale Analysekategorie in der Antisemitismusforschung hervorgehoben hat. Emotionen. Am Mikrofon war Katrin Ohlendorf. Bis dann und einen schönen Abend euch.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.